MDR. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisselhockey geht immer. Die NHL-Playoffs stehen vor der Tür und da wollen wir natürlich drauf vorausblicken. Wie ihr das mittlerweile hier im längeren Podcast, im freien Podcast schon kennt von uns, immer wenn ein großes Ereignis vor der Tür steht, der Weltmeisterschaft, der Playoffs oder eine komplette Saison, dann schauen wir natürlich darauf voraus. Zu zweit, Bernd Schwickerath ist mit dabei. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Fetzer.
Bevor wir aber auf die NHL blicken, mal so grundsätzlich auch nochmal ein paar Gedanken zu dem, was ich bei Bissl Hockey so in den vergangenen Wochen getan hat und was sie noch weiterhin tun wird. Also, ihr wisst es ja, das ist der freie Feed, wo wir regelmäßig ja die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes auch veröffentlichen, immer am Montag oder nach dem Wochenende und dazu eben so extra Podcasts machen, wie jetzt eben die Vorschau auf die NHL-Playoffs. Dazu gibt's ja unsere 10 Minuten Eishockey, die Best of 7 und die drei Gedanken zu den Playoffs aktuell. Also wir haben sowohl einen wochentäglichen Podcast mit den 10 Minuten Eishockey als eben auch die Texte. Best of 7, immer unsere Highlights der Eishockey-Woche und die drei Gedanken zu den Playoffs. Und da könnt ihr mit dabei sein, wenn ihr bei Steady unterstützt und supportet. Also ihr könnt da den Podcast hören, ihr könnt die Texte lesen, ihr könnt auch einfach sagen, hey, 3 € im Monat für diesen Podcast sind's mir wert, auf jeden Fall. Egal, alle Inhalte, die da kommen, ich unterstütze das. Steady.de/bisselhockey. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr mit dabei seid. Und Bernd, dann steht ja ein großes Ereignis auch vor der Tür. Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer auch wieder sehr groß bei uns mit Tönen und Eindrücken von vor Ort.
Richtig, genau. Ich werde wieder vor Ort sein in Dänemark und je nachdem, wie das Turnier läuft, vielleicht nachher auch noch in Schweden. Und da haben wir in den letzten Jahren ja auch immer auf eure Unterstützung zählen können und das hoffen wir auch dieses Jahr. Und wir tun es auch schon, denn da haben wir ja bei Start Next wieder ein Crowdfunding begonnen und ihr seid ja schon fleißig dabei. Wir haben die erste Stufe direkt geknackt, die zweite ist immer kurz davor und vielleicht schaffen wir sogar noch die dritte. Also wenn ihr uns da unterstützt mit einem Betrag eurer Wahl, freuen wir uns sehr, weil das macht unsere Arbeit auch ein bisschen einfacher vor Ort oder sei es von hier aus.
Ganz genau so ist es und auch da ist es so, die Eishockey-Weltmeisterschaft im Podcast covern wir hier über diesen Feed, also frei empfangbar für alle. Wenn ihr mit dabei seid, mit, sagen wir mal, mit mindestens 5 € dieses Projekt unterstützt, dann kriegt ihr zusätzlich noch die drei Gedanken nach den Deutschlandspielen zugeschickt als Text, ja, also nach jedem Deutschlandspiel 3 Gedanken zu diesem Spiel. Und wenn wir die nächste Stufe knacken, dann haben wir auch noch so ein paar Vorschauen für euch da, auf eigentlich alle Mannschaften. Na, da müsst ihr jetzt aber ein bisschen Gas geben beim Crowdfunding. Also startnext.com/WM-2025. Unser großes WM-Projekt, das ist nicht mehr der WM-Podcast, sondern das sind eben Podcasts mit Stimmen von vor Ort, mit Stimmen von der deutschen Mannschaft, aber auch von Stimmen der anderen Spieler. Ja, es ist eine Weltmeisterschaft, wo wir jetzt schon merken, okay, da kommen auch die NHL-Stars, weil sie sich so ein bisschen Position bringen wollen, auch für die Olympischen Spiele 2026. Also wird das sicherlich eine geile Weltmeisterschaft, auch aus Sicht von anderen Teams und auch der Top-Teams. Und da eben Stimmen von vor Ort, Eindrücke von vor Ort im Podcast und dann eben auch Texte.
Exakt so ist es. Aber jetzt gucken wir mal auf die NHL, denn dort ist ja gestern Nacht die Hauptrunde zu Ende gegangen. Das heißt, die Playoffs stehen und es gab wieder mal einen Meilenstein, würde ich sagen, für die Karriere von Leon Dreisaitl, also dass der in seinem Leben schon sehr, sehr viel gewonnen hat. Das wussten wir, das wisst ihr auch. Aber jetzt hat er noch was Neues geholt, nämlich er ist offiziell Rocket Richard Trophy Sieger. Er ist zum ersten Mal in seiner Karriere Torschützenkönig. 52 Tore hat er gemacht, obwohl er ja diverse Spiele mit Verletzungen verpasst hat. Aber trotzdem, Leon Dreisaitl hat quasi so das nächste abgehakt auf der To-Do-Liste in seiner NHL-Karriere.
Ja, und der Kreis an Spielern, also vor allem von aktiven Spielern, die schon mal Torschützenkönig geworden sind, Topscorer und MVP, was ja jetzt Leon Dreisaitl alles geschafft hat, ja, da sprichst du halt über McDavid, Crosby, Ovechkin von den anderen aktiven Spielern. Das ist einfach ein extrem illustrer Kreis. Und ein Riesenerfolg natürlich für Leon Dreisaitl. Und du hast ja gerade gesagt, er hat ja sogar Spiele verpasst, weil er verletzt war. Und trotzdem knackt er wieder die 50 Tore. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als würde er die 60 Tore knacken. Also war er zumindest on pace. Jetzt sind es wieder die 50 Tore, weil es einfach auch ein super Wert ist, muss man ganz klar sagen. Und zum ersten Mal.
Und als Einziger, ne? Also es gab ja jetzt auch in den letzten Jahren immer mal wieder Saisons, wo ganz viele Leute über 100 Punkte und über 50 Tore hatten. Dieses Jahr war es wieder ein bisschen anders, ist wieder ein bisschen runtergegangen mit den Zahlen. Aber Dreisaitl, der macht einfach so weiter und ist der einzige NHL-Spieler diese Saison, der mindestens 50 Tore geschossen hat.
Und warum schießt er die? Frage an Leon Dreisaitl. Natürlich, weil seine Mitspieler so gut sind. Ja, klassisch Eishockey. Ja, es geht gar nicht ohne die Mitspieler.
Ich glaube, dass ja ich mich sehr viel weiterentwickelt habe in Sachen Tore schießen über die letzten Jahre. Natürlich auch überragende Mitspieler habe, die genau wissen, ja, wie sie mich am besten in Szene setzen können oder sollten. Und ohne deine Mitspieler schießt niemand Tore. Von daher geht natürlich ein riesen Dankeschön raus, auch an die Jungs, die hier in der Kabine sitzen.
Noch einmal, das ist typisch Eishockey einerseits. Andererseits, Bernd, ist es ja wirklich so, weil gerade dieser Signature-Move von Leon Dreisaitl, ja, tief im Bullikreis in Überzahl, diesen Direktschuss, also dieses Wischen nach der Scheibe, wo er aus wirklich unmöglichen Winkeln trifft, das macht sonst kein anderer so. Das ist einfach seine große Qualität. Runter aufs Knie teilweise dann den Direktschuss. Und das funktioniert natürlich auch und vielleicht auch nur, weil er damit Connor McDavid einen hat, der ihn da genau anspielt. Das ist das eine im Powerplay. Und das andere ist einfach auch, er hat es einfach geschafft, insgesamt, ja, Connor McDavid, wenn die beiden zusammen auf dem Eis sind, gut zu ergänzen. Also das ist natürlich auch eine Qualität zu schaffen, zu wissen, okay, ich habe einen der besten Spieler oder den besten Spieler aktuell der Welt an meiner Seite und ich weiß, was ich tun muss, damit ich eben die Scheibe so bekomme, dass ich sie reinhauen kann. Oder ihm die Scheibe so geben kann, dass er sie reinhaut.
Ja, aber es ist ja bei weitem nicht mehr so, dass er nur noch neben McDavid rumläuft, sondern er hat ja auch einen Großteil der Saison neben Arvidsson und Podkolzin gespielt. Und ja. Sagen wir so, die beiden hatten jetzt nicht die allergeilste Saison. Also es war ja vor der Saison klar, Dreisaitl bekommt zwei neue Mitspieler an seiner Seite. Ursprünglich sollten das ja Arvidsson und Skinner sein. Dann hat sich ja auch wieder was geändert, weil Skinner dann auch nicht so richtig ins Laufen gekommen ist. Er hat dann mit Podkolzin noch zusammengespielt. Er hat natürlich auch Zeit verbracht mit Hyman und McDavid, ist auch klar. Aber es ist nicht so, als würde er jetzt nur davon profitieren, dass er weg, dass er Mitspieler hat, die ihm das Ding so auflegen, dass selbst wir das dann reinschießen würden, ne? Sondern er trägt seine eigene Reihe.
Absolut. Und er hat zum ersten Mal jetzt die Rocket Richard Trophy gewonnen. Er war ja auch schon Topscorer und MVP. Und ja, dann gibt es halt einen Pokal, den er noch nicht gewonnen hat. Und Leon Dreisaitl ordnet mal ein, was jetzt die Rocket Richard Trophy da im Vergleich zu den Trophäen darstellt, die er schon hat. Und diese eine, die er noch gewinnen will.
Ja, ist mit Sicherheit nicht. Ich größer als das, was ich wann war das? 2020 an persönlichen Trophäen gewonnen habe, mit Sicherheit nicht darüber. Es ist ein Mannschaftssport, so ein Klischee, was ich jetzt hier raushaue, aber ich würde jede persönliche Trophäe abgeben, um dann wirklich mal den Stanley Cup zu gewinnen und den in der Hand zu haben.
Klar, das große Ziel der Stanley Cup, da hat Leon Dreisaitl zumindest jetzt wieder die Möglichkeit, den zu holen, weil er in den Playoffs ist, als einer von drei deutschen Spielern dieses Mal. Also Tim Stützle hat sich mit den Ottawa Senators zum ersten Mal für die Playoffs qualifiziert. Nico Sturm, ja, der hat das ganz easy gemacht, hat sich einfach traden lassen, ja, von den San Jose Sharks zu den Florida Panthers und ist deswegen jetzt auch in den Stanley Cup Playoffs. Und eben Leon Dreisaitl als dritter Deutscher damit dabei, letztes Jahr ja ganz knapp nur geschlagen von Florida im Finale. Dann würde ich sagen, schauen wir auf die Serien, oder Bernd? Und schauen natürlich da auch auf die deutschen Spieler jeweils in den verschiedenen Serien.
Genau, also schon zur Ankündigung, wir haben auch O-Töne von Herrn Sturm und Herrn Stützle, denn in den letzten Tagen waren ja diverse Calls für deutschsprachige Medienmenschen mit den deutschen NHL-Stars und wir waren natürlich jedes Mal dabei, haben euch die Töne hier mitgebracht. Drei habt ihr gerade schon gehört, die anderen hört ihr dann später. Wo fangen wir an? Fangen wir direkt mit Edmonton an oder fangen wir erstmal im Osten an?
Nee, ich würde sagen, wenn wir schon bei Dreisaitl waren, fangen wir mit den Oilers an.
Okay, ja. Also, die Oilers spielen schon wieder gegen die Kings, das gab es jetzt schon dreimal in Folge und in den letzten Jahren war der Trend ja eigentlich eindeutig. Beim ersten Mal hat Edmonton 7 Spiele gebraucht, um die Serie zu gewinnen. Beim zweiten 6, beim dritten 5. Und da hätten ja alle gedacht vorher so, gut, da wären es jetzt 4. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch, denn die Kings haben eine sehr starke Saison gespielt und die Oilers eher eine durchwachsende. Die Kings sind auch 4 Punkte besser, sind Zweiter geworden in der Pacific Division. Die Oilers nur Dritter. Das muss man sagen, tore-technisch war Edmonton wieder stärker. Ne? Aber von den Gegentoren her war Los Angeles deutlich stärker. Also die Kings haben mit die beste Abwehr überhaupt der Liga. Das wird hart, ne, für die Oilers.
Ja, du hast auch halt irgendwie so ein bisschen mehr Ausgeglichenheit bei den LA Kings. Ne? Also wenn man jetzt sagt, Dreisaitl Topscorer bei den Oilers, Rocket Richards Trophy gewonnen, 100 Punkte geknackt. McDavid ja auch zum 8. Mal in seiner Karriere die 100-Punkte-Marke geknackt. Etwas, was sonst nur Wayne Gretzky, Mary Lemieux, wer war es noch, Marcel Dion, ne? Geschafft haben. Genau, 8 Mal mindestens 100 Punkte. Und halt bei den Los Angeles Kings ist Kempe Topscorer, der ja nicht mal hinter den Top 30 ist, ja über 70 Punkte zwar gemacht hat, aber weit davon entfernt ist. Aber dennoch, dann ist es halt eher die Tiefe bei den LA Kings und gerade das Thema Defensive und vor allem auch Torwartspiel. Ne? Also das ist ja natürlich in den Playoffs dann nochmal wichtiger. Und da sind schon auch die Kings eher vorne, würde ich sagen.
Ja, ich, also als Kümper vor der Saison von Washington nach LA gegangen ist, habe ich so gedacht, naja, in Washington hat er nicht viel gerissen, aber er hat jetzt nochmal wirklich aufgedreht in Los Angeles, wirklich einer der besten Torhüter, deutlich über 92% Fangquote. Bei Edmonton, man weiß es nicht so recht, ne? Also Picard war jetzt eher nicht so doll. Skinner auch nicht. Also ich finde, im Tor hat L.A. echt einen Vorteil und generell auch defensiv. Also mit unter 2,5 Gegentoren ist L.A. wirklich eins der besten Defensivteams der Liga, was natürlich, und auch in Unterzahl sind sie richtig stark. Und auch wenn man sich das so anguckt, was so Spielanteile angeht, also L.A. hat oft den Puck, spielt sehr viel vorne. Ich glaube, das wird richtig hart für die Oilers. Also die sind da nicht Favorit, meiner Meinung nach.
Schauen wir mal, was Leon Dreisaitl zu den L.A. Kings sagt.
L.A. hat bis jetzt eine überragende Saison gespielt, ist natürlich sehr, sehr viel Familiarität da über die letzten 3 Jahre und beide Mannschaften kennen sich sehr, sehr gut. Beide Mannschaften haben ihre Arbeit so gut es geht über die Saison geleistet und ja, es wird mit Sicherheit wieder eine enge, gute Serie.
Familiarität, also weiß ich gar nicht, ob das im Deutschen so gibt, Familiarity, auf jeden Fall, die kennen sich halt, die beiden Mannschaften, natürlich hast du schon gesagt, 4. Jahr in Folge mit der Serie und man kann
ja
sagen,
ich glaube, er meinte auch die Kings intern, weil es da halt nicht so viel Veränderungen gab, ne?
Ja, genau.
Wir haben ja noch vor der Sommer drüber gesprochen, dass die halt eigentlich einer der Verlierer der Offseason waren, weil es hieß, ey, ihr seid letztes Jahr schon sang- und klanglos rausgeflogen, ihr habt nicht viel gemacht, alle anderen in eurer Division sind besser geworden, aber irgendwie haben sie uns alle Lügen gestraft, ne?
Ja, und dazu kommt halt zum Beispiel, dass bei den Edmonton Oilers Matthias Ekholm verletzt ausfällt. Und das war ja doch in der vergangenen Saison dann einer, der defensive Stabilität verliehen hat. Genau das, was ihnen eigentlich noch so in der Verteidigung gefehlt hat. Dazu die Fragezeichen auf der Torwartposition. Jetzt kann man andersrum auch sagen, ja, aber die Oilers wissen ja, wie es geht in den Playoffs. Und Hauptrunde schön und gut, aber die haben ja auch in der vergangenen Saison gezeigt, dass es dann in den Playoffs trotzdem nochmal besser sein kann. Aber auch wenn man Leon Dreisaitl hört, der ist mit dieser ganzen Vorbereitung dann, also mit dieser 82 Spiele langen Vorbereitung auf die Playoffs nicht so wirklich zufrieden und erklärt das auch nochmal, wie für ihn eigentlich so eine gute Saison ablaufen müsste und warum es dieses Jahr nicht so war.
Ich glaube, dass du da so eine gewisse Linie finden musst. Ne? Auf der einen Seite glaube ich, im Großen und Ganzen denkt man sich, ja, ist egal, wenn du in den Playoffs bist, dann bist du drin und du hast eine Chance zu gewinnen. Und so ist es mit Sicherheit auch. Auf der anderen Seite musst du dein Spiel über so ein Jahr auch einfach formen und bilden und das, wie du dann letztendlich in den Playoffs wirklich spielst, das erarbeitest du und das kreierst du über 82 Spiele. Und ich glaube, da haben wir diese Saison ging es ein bisschen zu viel hoch und runter bei uns teilweise. Wir hatten sehr, sehr gute Phasen, wie gesagt, Phasen, wo es nicht so gut gelaufen ist. Aber im Endeffekt sind wir eine ältere Mannschaft, eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Und ich glaube, wir wissen alle hier drin, wie wir dann letztendlich wirklich spielen müssen, um Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, da kommt halt die Erfahrung bei uns in der Mannschaft ein bisschen, bisschen hervor, hoffentlich.
Ja, also er hat natürlich nicht ganz unrecht, dass es sehr oft sehr hoch, aber auch wieder sehr runter ging. Gerade der Saisonstart war ja schwach, da gab es ja nur 2 Siege aus den ersten 7 Spielen. Dann gab es aber irgendwann so ab Mitte, oder sagen wir mal, ja doch so ab Mitte November bis rund um Weihnachten gab es fast nur Siege. Da waren die Oilers wirklich so mit das stärkste Team der Liga. Das zog sich auch noch bis in den Januar. Aber dann gab es auch wieder ganz andere Phasen. Gerade so im Februar gab es dann mal 5 Niederlagen in Folge oder nur 1 Sieg aus 7 Spielen und sowas. Klar, das lag natürlich auch daran, dass dann McDavid verletzt war und Dreisaitl verletzt war. Also sind ja beide nicht so komplett im Rhythmus gewesen. Jetzt zuletzt ging es wieder so ein bisschen bergauf. Allerdings muss man natürlich auch sagen, da hat nicht mehr jedes Team absolut Vollgas gegeben. Ich bin auch gespannt, wie die beiden drauf sind, weil die ja wirklich auch relativ viel gefehlt haben und nicht nur das ganze Team nicht so im Rhythmus war, sondern auch die beiden nicht so im Rhythmus waren. Ja, McDavid ist super zurückgekommen nach seiner Verletzung, der hat irgendwie 10 Punkte in 3 Spielen gemacht, hat dann wieder, wie du eben schon gesagt hast, die 100 Punkte geknackt. Aber es ist jetzt nicht so eine Saison von einem Top-Team, wo du denkst, okay, die sind von Anfang an voll da, alle sind fokussiert, alle denken sich, okay, wir ziehen das hier durch, die Playoffs, die Hauptrunde ist für uns irgendwie nur so ein kleines Vorgeplänkel. Nein, die mussten auch schon kämpfen, um in die Playoffs zu kommen.
Powerplay auch nicht so überragend bei den Oilers, ne? 23,7%, Platz 11 in der kompletten Saison, aber zwei Zahlen, die noch, finde ich, echt interessant sind, sowohl bei den Corsi, also bei den Schuss, bei den Schussanteilen, als auch bei den Expected Goals im 5 gegen 5, das sind schon zwei Top-Teams, also da ist LA auf Platz 2 beim Expected Goals im 5 gegen 5 und die Oilers auf Platz 4, also beide in den Top 5, sagen wir mal so, und das ist schon, ja, das zeigt schon, dass sie Qualität haben. Ich bin tatsächlich auch dieses Jahr, weil die Regular Season dann auch mit den Verletzungen von McDavid und Dreisaitl so drauf runter war, jetzt auch die Verletzung von Ekholm. Ich bin dieses Jahr ein bisschen skeptisch bei den Oilers.
Ich bin es ehrlich gesagt auch. Also ich traue dir durchaus zu, wieder weit zu kommen, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn sie sogar schon in der ersten Runde rausgehen.
Dann schauen wir doch auf die anderen drei Serien im Westen auch nochmal vielleicht ein bisschen flotter da drüber geflogen. Aber das sind schon echt richtig gute Teams dabei. Ja, einerseits welche, die über die komplette Saison schon überragend spielen. Andererseits jetzt, wenn wir gerade auf die Serie schauen, Winnipeg gegen St. Louis, die es ja gibt in der ersten Runde, halt einfach St. Louis, die jetzt einen brutalen Lauf haben und da halt genau das, was du willst, ne, genau mit diesem Schwung in die Playoffs kommen.
Ja, und ich meine, St. Louis hat das 2019 schon mal so erlebt, ne? Da waren sie jetzt zwischendurch sogar Tabellenletzter der kompletten Liga und sind am Ende noch Meister geworden. Also erwarte ich jetzt nicht, aber man muss sagen, der Trend spricht schon wirklich für St. Louis. Also seit dem Foundations Break haben sie fast jedes Spiel gewonnen. Sie haben sich ja deswegen auch nur noch in die Playoffs reingearbeitet. Trotzdem muss man natürlich sagen, Winnipeg, die überragende Mannschaft der Saison auf allen Mannschaftsteilen, also in allen Mannschaftsteilen. Du hast Hellebuck, der wahrscheinlich der beste Torwart der Welt ist. Du hast Kyle Connor vorne, der fast 100 Punkte gemacht hat. Die sind, was Gegentore angeht, Erster. Die haben das beste Powerplay. Die haben mit die meisten Tore geschossen. Also die sind wirklich auf allen Ebenen schon wirklich stark und leben eben nicht nur von Hellebuck. Ne?
Die große Frage ist, gewinnt wieder mal ein Team den Stanley Cup, das die President's Trophy gewonnen hat? Das letzte Team war 2013 die Chicago Blackhawks als bestes Regular-Season-Team und jetzt eben die Winnipeg Jets als President's Trophy-Gewinner rein in die Playoffs. Ist ja immer so ein bisschen ein Fluch auch, ne? Du spielst eine gute Regular-Season, aber ja, man muss auch sagen, jetzt gerade du hast Hellebuck schon angesprochen, du hast auch Scoring angesprochen, Special-Teams, vor allem in Überzahl ist sehr, sehr gut, gute Defensive, also viel in diesem Team, was einfach auch ein gutes Playoff-Team dann ausmacht.
Und das wiederum ein Problem bei St. Louis, so gut die in den letzten Wochen waren, die Blues. Also in Unterzahl gehören sie wirklich zu den schwächsten Teams der Liga, sind auf Platz 28 von der ganzen Liga. Und auf der anderen Seite steht da das beste Powerplay der Liga. Also wenn die Jets es schaffen, die Blues zu Fouls zu zwingen und dann oft Überzahl zu haben, dann geht die Serie für mich ganz klar in eine Richtung.
Und nochmal ein paar Worte zu Connor Hellebuck. Also ich finde es sehr faszinierend, es war jetzt diese Players-Poll, die Ergebnisse, wo die Spieler befragt werden, wer ist der beste Torwart. Und da war mit großem Abstand Andrei Vasilevskiy genannt von den Spielern. Aber ich meine, von den Zahlen her ist es halt einfach Connor Hellebuck. Punkt.
Ganz klar, also Hellebuck ist für mich auch ein ganz klarer Kandidat für den MVP. Ich weiß, Torhüter haben es in dieser Liga immer sehr, sehr schwer, einen MVP-Titel zu bekommen, weil es ja immer heißt, ja gut, der Torwart ist halt der wichtigste Mann, dann müsste man ja eigentlich jedes Jahr den besten Torwart wählen zum wichtigsten Spieler. Das passiert dann halt nicht, in der Regel ist es der Topscorer oder einer, der ganz weit vorne steht, aber ich würde trotzdem sagen, Hellebuck ist wahrscheinlich der MVP dieser Saison. Die Frage ist nur, kann er das auch in den Playoffs so zeigen? Und das hat ihm Vasilevskiy natürlich voraus, der dann die diverse Titel gewonnen hat mit Tampa oder sonst mal ins Finale gekommen ist. Also in den Playoffs, würde ich sagen, ist Vasilevskiy bisher schon der beste Torwart der Welt. Aber von der aktuellen Form der letzten ein, zwei Jahre ist es für mich Hellebuck.
Greg Wyshynski hat da Stathletes zitiert. Connor Hellebuck 19,68 Goals Saved Above Expected. Also die meisten Siege dazu, bestes Gegentor, besten Gegentorschnitt. Klar, das sind auch eine Mannschaftsstatistik, aber Save Percentage, Shutouts überall vorne und dann echt halt ja die Frage, ob das sogar für eine Hart Trophy reicht. Ich glaube es jetzt in dem Fall nicht. Also da sind dann Kutscherow, MacKinnon vielleicht noch, Dreisaitl, vielleicht natürlich sogar ein, also jetzt natürlich nicht von den absoluten Zahlen, aber ich meine 44 Tore in 68 Spielen, Alex Ovechkin und eben den Gretzky-Rekord geknackt, ist natürlich auch eine überragende Statistik. Also da musst du als Torwart schon eben deutlich drüber sein, auch jetzt so in den absoluten Zahlen als die Feldspieler. Aber es war eine sehr gute Saison von Connor Hellebuck.
So ist das. Gucken wir weiter. Colorado gegen Dallas. Für mich ja eigentlich eine Serie, dass er mindestens ein Halbfinale sein könnte. Also
Conference-Finale, aber du sagst
ja,
natürlich
für
wieder
ein Halbfinale. Also für mich ist das ja Halbfinale. Für alle Menschen, die halbwegs klar denken können, ist das Halbfinale, weil danach kommt noch ein Finale. Aber der Fetzer will natürlich Marketingmaschine anschmeißen und zwei Finals erzählen. Oder sogar drei dann mit der anderen Gruppe noch.
Sehr gut gerechnet. Ja, der anderen Gruppe. Das, ne? Geil, der andere Gruppe, der Conference, der anderen Gruppe. Da gibt's noch eine Gruppe, die ist im Osten.
Ist eine Gruppe, oder?
Die Ostgruppe, ja, ja, genau.
Ja, genau, die Ostgruppe.
Die also, Ostgruppe der nationalen Eishockey-Liga, ja, ja, genau.
NHL, wie Eric Rice immer sagt. NHL. Also Colorado Dallas, das wird wahrscheinlich, obwohl, im Osten gibt es natürlich auch noch das Derby in Florida, aber sonst finde ich, ist Colorado Dallas wahrscheinlich so das größte Spiel dieser ersten Runde und auch zwei absolute Top-Teams, muss man sagen. Ne? Also wenn es dieses Division-Format nicht gäbe, dann würden sie auch gar nicht gegeneinander spielen, hätte ich gesagt.
Und komm, Elephant in the Room, Rantanen gegen sein Ex-Team, das ist doch die Geschichte dieser Serie, oder?
Ja, absolut. Also Rantan ist ja von Colorado nach Carolina getradet worden. Das hat nicht funktioniert und hat Carolina ihn weiter getradet.
Entschuldigung, Elephant in the Room war schlecht von mir. Moose in the Room. Let's talk about the Moose in the Room.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also das ist so ein Superstar, der wirklich zu den besten besten 10 Stürmern der Welt gehört. Zweimal in einer Saison getradet wird, hätten wir jetzt auch nicht zwingend erwartet. Aber jetzt kommt es wirklich dazu, dass Rantanen wirklich auf sein altes Team trifft. Und ist das ein Vorteil für wen? Ein Nachteil für wen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Also Rantanen ist halt einfach ein sehr guter Stürmer, den jetzt Dallas noch mit dazu hat. Dallas in den letzten Jahren immer wieder ein Kandidat gewesen, auch oder gilt eigentlich jetzt, sage ich jetzt mal, seit einem halben Jahrzehnt schon als Kandidat, wirklich mal diesen ganz großen Schritt zu gehen und Stanley Cup zu gewinnen. Das hat bis jetzt nicht geknappt. Und jetzt haben sie halt mit Rantan noch einen, der ja auch in den Playoffs wirklich sehr, sehr gut abliefert und schon Stanley Cup gewonnen hat, eben mit den Colorado Avalanche. Übrigens genauso wie der Captain der Avalanche, der jetzt wieder zurückkehren könnte. Gabriel Landeskog, 2 Spiele gemacht für die Colorado Eagles in der AHL. Also er spielt jetzt wieder, nachdem er zuletzt 2021-22 Eishockey gespielt hat. Also der hat jetzt echt fast drei volle Jahre Pause gemacht und kehrt zurück und macht 2 Punkte in den ersten beiden Spielen, gleich ein Tor im ersten Spiel für die Colorado Eagles und könnte jetzt auch wieder für die Avalanche auflaufen in den Playoffs.
Ja, und wäre auch gar nicht schlecht, weil ich finde, die Avalanche haben sich ein bisschen gewandelt in den letzten Monaten. Die haben ja schon weniger Stars als vorher, dafür aber sich mehr Tiefe geholt, weil sie vielleicht dachten, ein ausgeglichenes Team ist vielleicht wichtiger, als diese absoluten Superstars in Fülle zu haben. Sie haben sie natürlich noch, also mit McKinnon und McCarr, wahrscheinlich 2 der besten 5 Spieler der Welt. Aber so ein Landeskog dazu bekommen, ich glaube, gibt auch nochmal einen mentalen Push, weil den ja alle mögen, ne? Der war ja der jüngste Kapitän der NHL-Geschichte, wenn mich nicht alles täuscht, mit 19 war der ja schon Kapitän da in Colorado. Auch den Stanley Cup mitgewonnen und alles super, aber dann hat er sich halt verletzt. Alle dachten eigentlich schon Karriereende. Jetzt kommt er nochmal wieder. Ich glaube, das gibt allen nochmal einen Push. Plus halt, er bringt, wenn er es denn noch kann, natürlich auch wieder Superstar-Qualitäten mit.
Für die, die es nicht wissen, das war ein Eingriff im Knie, wo es erst hieß, 3 Monate Pause. Ja, nach dem Stanley Cup-Gewinn hieß es, okay, der muss halt da operiert werden, arthroskopisch. Mittlerweile hat er dann auch eine Knorpeltransplantation gehabt im Knie und dann eben diese fast 3 Jahre jetzt, die er ausgefallen ist. Und eigentlich hieß es ja schon, oder eigentlich haben wir alle gedacht, okay, das war's mit der Karriere und dann kommt er doch wieder zurück und spielt wieder Eishockey.
Absolut. Die Frage in Dallas ist noch, was machen wir denn mit Robertson und Heiskanen? Also sie sind angeschlagen, werden vielleicht nicht spielen. Ich meine, Robertson natürlich ein überragender Offensivmann, gerade Torjäger. Heiskanen ist vielleicht sogar noch wichtiger als Abwehrchef, oder?
Ja, also wenn du sagst, aus 2 von 3 Mannschaftsteilen fehlt mit der beste Spieler, oder also kann man jetzt beim Sturm sind sie sehr, sehr tief besetzt, aber wenn du sagst, Offensivverteidiger ist Heiskanen oder insgesamt komplettester Verteidiger ist Heiskanen auf jeden Fall, wenn die fehlen sollten, natürlich ein Riesennachteil für Dallas.
Ja, wie machen wir weiter?
Ja, wir waren im Westen, ich würde sagen, wir bleiben im Westen, oder? Oder willst du jetzt, willst du jetzt von Gruppe zu Gruppe springen? Von Osten?
Nee.
Bleiben wir in der Westgruppe.
Vegas. Also irgendwie so ein Team muss man ja zugeben, weil die halt im Westen spielen und weil die ganz im Westen sind und immer sehr spät spielen. Ich finde, wir reden zu selten über Vegas. Also wenn man überlegt, dass die in der kurzen Zeit ihrer Existenz 2-mal schon im Finale waren, die Golden Knights, und wenn sie 2023 auch Meister geworden sind und dieses Jahr auch wieder zu den absoluten Top-Teams gehören, also ne, erstmal Dritter geworden im Westen, aber auch in anderen Kategorien, bei Toren sind sie ganz vorne, bei Gegentor die drittwenigsten der Liga, sie sind das zweitbeste Powerplay der Liga. Also die sind in allen Bereichen, abgesehen von Unterzahl, da sind sie wirklich unterirdisch, muss man sagen, gerade für ein Top-Team. Aber sonst ist das schon eine extrem starke Mannschaft, die sich halt auch immer wieder gut weiterentwickelt hat. Und dann hast du noch so einen Jack Eichel, der gerade die Saison seines Lebens spielt, obwohl er davor auch nicht so schlechte Saisons gespielt hat. Unterschätzen wir Vegas ein bisschen?
Ja, ich glaube, wir haben uns mittlerweile damit abgefunden, dass die einfach gut sind und Jahr für Jahr wieder gut sind. Und es war natürlich sehr faszinierend, dass sie da als Expansion-Team sofort da waren und ja immer noch faszinierend, wie sie da zuerst ihre Mannschaft zusammengestellt haben. Und wir haben damals den Expansion-Draft angeschaut und haben uns gedacht, ja, komm, die spielen irgendwie im Mittelfeld, möglicherweise Playoffs, aber sind die wirklich gut? Und dann gehen die halt so ab in den ersten Jahren ihrer Existenz überhaupt erst. Und ich finde, sie haben halt dann einfach auch geschickt die Mannschaft ergänzt. Die haben ja wirklich, waren wirklich sehr, sehr aktiv. Draftpicks getradet. Natürlich, dieser Eichel-Trade war natürlich so einfach wahrscheinlich das fehlende Puzzleteil dann auch auf dem Weg zum Stanley Cup gewinnen. Der spielt zum ersten Mal Playoffs und wird dann gleich Champion. Jetzt spielt er die beste Saison seiner Karriere bis jetzt zahlenmäßig. Ja, und auf der anderen Seite, also hast natürlich diese schillernde Vegas auch irgendwie natürlich da so das Umfeld sehr speziell und ja, sich dieses Ritual vor den Spielen irgendwie ein bisschen anders, dieses Team auch irgendwie so ein Farbtupfer in der NHL. Und auf der anderen Seite, ja, Minnesota, letzte Playoff-Serie, die sie gewonnen haben, wie lange ist her? 10 Jahre, oder? 2015.
Ja, absolut. Also die kommen ja, wir haben ja schon vor der Sommer darüber gesprochen, dass es irgendwie so ein Team im Nichts ist, ne? Die sind nie ganz unten, dass die mal hoch draften könnten. Die sind aber auch nie ganz oben, dass man denken könnte, sie können Meister werden. Jetzt haben sie es aber wieder in die Playoffs geschafft, aber das schaffen sie meistens, ohne dann wirklich da auch was zu reißen. Du hast es gesagt, seit 2015 keine Playoff-Serie gewonnen. Also könnte aber jetzt wieder so laufen, ne? Man ist irgendwie noch so auf letzter Rille reingerutscht, aber dann ist relativ schnell Ende.
Ja, du hast halt jetzt so Spieler, die schon noch ein bisschen spektakulärer sind. Boldy natürlich als bester Scorer von den Minnesota Wild und natürlich Kaprizov. Nur die Frage ist, wie fit ist der halt? Das ist ein super geiler Spieler. Also das ist auch, glaube ich, was insgesamt den Wild hilft, dass sie den haben. Das ist einfach ein Superstar auch mal bei Minnesota, einem Team, das sonst für mich immer sehr schwer zu greifen war, weil einfach nicht so die schillernden Spieler auch da waren. Mit Kaprizov ist das jetzt einer, aber die Frage ist er bei 100%, was wird das in den Playoffs mit Kirill?
Ja, er hat zumindest die letzten 4 Spiele gemacht. Er war ja seit Ende Januar draußen, er war ja vorher schon mal verletzt, hat insgesamt nur 41 Spiele, also genau nur die Hälfte der Saison gemacht. Jetzt war er zuletzt wieder dabei, also gerade bei seiner Rückkehr war er direkt wieder überragend, hat da sofort 3 Punkte gemacht. Aber seitdem jetzt auch nicht mehr komplett. Also wie gesagt, er hat diese ganzen Spiele gemacht, aber ich glaube nicht, dass der komplett bei 100% sein kann, wenn man so lange ausfällt. Und das ist schon sehr wichtig für die Stars, weil für die Wild, ob er spielt oder nicht, das ist wirklich, oder wie er spielt, das macht Minnesota einfach zu einem komplett anderen Team.
Ja. Und ganz grundsätzlich würde ich sagen, diese Westgruppe, die kann dir dein Playoff-Bracket, was ist eigentlich das deutsche Wort für Playoff-Bracket? Jetzt kommt jetzt.
Oh, sehr gute Frage.
Ja, schau,
dann mach mal, ich google mal, was Bracket, wie man das wörtlich übersetzen würde, und du überbrückst jetzt die Zeit.
Das Playoff-Raster, ja, den Playoff-Baum. Die Westgruppe kann dir den Playoff-Baum, den du selber vor den Playoffs immer aufstellst, wenn du da ein bisschen mitspielst, ne? Also deinen prognostizierten Playoff-Baum, ja, Playoff-Bracket, prognostizierter Playoff-Baum, die Westgruppe kann ihn dir komplett zerschießen. Also du könntest jetzt wirklich, also ich finde bei allen 4 Serien Argumente für beide Mannschaften. Also St. Okay. Louis, auch wenn Winnipeg natürlich auf 1 da startet, aber St. Louis mit dem Lauf. Colorado Dallas, haben wir gesagt, das ist echt halt, das könnte auch ein Halbfinale sein. LA gegen Edmonton, nicht mehr so klar wie in den letzten Jahren. Dann eben Vegas, Minnesota, da würde ich am ehesten sagen, dass Vegas durchgeht. Da würde ich als klarste Serie bezeichnen.
Ja, absolut. Also die wortwörtliche Übersetzung heißt Halterung. Okay. Dann vergesst einfach die letzten 20 Sekunden, die wir euch Lebenszeit geklaut haben. Ich würde sagen, wir sind im Westen durch und gehen mal rüber in die andere Gruppe. Wie gefällt Ihnen das Wort, Herr Fetzer?
Sehr gut, ne?
Kann ich mir vorstellen. Ja, komm, fangen wir an mit der Serie, die uns, glaube ich, am meisten elektrisieren wird. Das Derby in Florida, Lightning gegen Panthers. Und das sind auch 2 Teams, die, glaube ich, nicht so richtig Bock aufeinander haben. Also einerseits natürlich schon, weil es Action ist und du musst nicht wieder so weit reisen. Das wird alles schön sein und das ist natürlich immer schön, so ein Derby zu haben. Aber ich glaube, die Lightning dachten sich, oh, erste Runde schon Florida, muss jetzt auch nicht sein. Und die Panthers denken sich, oh, erste Runde schon Lightning, muss auch nicht sein, oder?
Naja, aber das ist halt immer in dieser Division einfach, ja, es gibt halt einfach ein richtig geiles Spiel. Das ist einfach das Playoff-Format, ne? Also, dass du in diesen Divisions, wobei man auch sagen muss, insgesamt Tabelle 8 gegen 11, also die sind auch nah beieinander. Ist auch nicht so, dass die jetzt halt irgendwie, dass einer da durchmarschiert ist. Also, haben jetzt auch nicht die absolut überragenden Hauptrunden gespielt. Andererseits, ja, sind es irgendwie so halt auch 2 Stanley Cup-Sieger der letzten Jahre. Florida der Titelverteidiger.
Ja, und ich finde von den Zahlen, wenn man diese einzelnen Zahlen so anguckt, sei es jetzt Tore, sei es Powerplay, also sei es Special Teams, sei es irgendwie 5 gegen 5 Corsi oder Expected Goals, da gehören sie auch immer schon zu den besten Teams, teilweise sogar zu den Top 3. Aber sie haben halt nicht so viele Spiele gewonnen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man eh ein Top-Team ist und man ist schon relativ sicher durch, dann muss man auch nicht mehr jeden Abend um den letzten Zentimeter kämpfen. Wir haben es ja eh geschafft. Da gab es natürlich auch relativ viele Verletzte, gerade in Florida. Ne, das wird dann auch nochmal das Thema hier in den Playoffs, zählt ja der Salary Cap nicht. Also wenn wir mal darauf achten, was Florida jetzt im ersten Spiel für eine Mannschaft aufs Eis stellen wird, die wird wahrscheinlich 110 Millionen kosten oder sowas von den Gehältern her. Aber ich würde schon sagen, dass das, obwohl die jetzt in der Tabelle nicht ganz oben gelandet sind, absolute Top-Teams sind. Und wir haben ja auch Nico Sturm dazu gehört und der hat auch mal was gesagt, was denn für ihn so den Unterschied ausmacht, vorher bei einem Team zu spielen wie das San Jose, das halt unten steht, wo du jeden Abend mit einer Niederlage nach Hause fährst, oder dann kommst du auf einmal, weil du getradet wirst, in so eine ganz andere Kabine. Und was macht das denn eigentlich aus? Wie merkt man denn als Spieler, dass diese Kabine wirklich eine komplett andere ist?
Hier merkt man einfach, dass der Spaßfaktor vom Gewinnen herkommt. Man merkt hier, dass die Spieler individuell natürlich extrem weit sind in ihrer Karriere, in ihren Routinen, wie man sich vorbereitet auf Trainings, auf Spiel. Leute schon sehr, sehr konzentriert sind, dass jetzt hier nicht irgendwie Halligalli gemacht wird im Training. Man merkt einfach, dass die Playoffs um die Ecke stehen und das ist einfach ein anderes Arbeitsumfeld, eine andere Umgebung, als um nichts zu spielen und jeden Tag ins Training zu kommen und zu wissen, ich mache das eigentlich jetzt im Moment nur, damit ich ein besserer Eishockeyspieler werde, aber wir haben keine Chance mehr, um irgendwie in die Playoffs mitzuspielen. Und das ist einfach ein anderes Arbeitsumfeld. Das macht dich ja auch besser als Sportler, in einer kompetitiven Umgebung ständig jeden Tag zu sein. Das ist ja das, was ich damals auch in Colorado gesagt habe. Nach jedem Training bin ich gefühlt rausgegangen und hatte das Gefühl, ich bin besser geworden als Spieler, weil ich mit Leuten wie McKinnon und McCarr auf dem Eis war, weil die dich einfach pushen jeden Tag. Die haben einen bestimmten Standard, den sie für sich und für ihre Mitspieler haben. Und genauso ist es hier auch. Da ist einfach eine andere Erwartungshaltung da und das macht dich einfach besser als Sportler.
Nico Sturm gibt den Florida Panthers mehr Tiefe in jeder Hinsicht, mit seiner Spielweise, aber auch mit der Tiefe seiner Aussagen. Ja, es macht immer wieder Spaß, ihm zuzuhören und das auch wirklich erklären zu können. Was ist der Unterschied jetzt von dem Team San Jose Sharks, wo du halt einfach ja weißt, von Anfang an, von Saisonstart, du hast keine Chance auf die Playoffs nicht mal und eben ja dieses Arbeitsumfeld, wie er gesagt hat, bei den Florida Panthers. Und er kennt es ja, er weiß das ja von den Colorado Avalanche, er hat einen Stanley Cup gewonnen und man hört so raus, das ist halt einfach in Florida dann ähnlich. Klar, wieder ein Spitzenteam.
Und vor allem ist es halt auch ein Team, was ja erst letztes Jahr gewonnen hat, ne, wo Leute halt auch wirklich sich untereinander vertrauen und wissen, wir können das. Und ich meine, die Tiefe ist schon wirklich krass. Und Reinhard, Barkov, Kitschak, Verhegi, Bennett, das sind schon so viele gute Leute, so alleine in der Offensive bei, ne. Also wir können so die ganzen Verteidiger noch aufzählen, wie so ein Forsling und, weiß ich, Eckblatt ist ja, wird auch vielleicht irgendwann nochmal wiederkommen, wenn er seine Dopingsperre abgesessen hat und sowas. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die ist in allen Bereichen krass. Dann haben sie ja noch so Leute dazugeholt. Wie jetzt Brad Marchand zum Beispiel. Ne? Also das ist schon krass. Und ich glaube, oder Thash Jones haben sie auch dazu geholt aus Chicago. Und ich glaube, es ist wirklich so, wenn du da reinkommst in diese Kabine und du siehst überall diese fokussierten Leute, die sich genauso denken, okay Leute, letztes Jahr haben wir es geschafft, davor waren wir im Finale und dieses Jahr geht es wieder weit. Ich glaube, das ist einfach ein komplett anderes Gefühl, in so einer Kabine zu sein, mit so einer Mannschaft zu trainieren, mit so einer Mannschaft aufs Eis zu gehen.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es aber trotzdem noch unter anderem das Trio Kucherov, Topscorer, Vasilevskiy, einer der besten Torhüter der Welt, Tettmann in der Verteidigung, Braden Pointer ist dann mit dabei, unter anderem. Also alles natürlich Spieler, die noch da sind von den zwei Stanley Cups der Tampa Bay Lightning und die jetzt natürlich ein bisschen älter sind, aber jetzt gerade bei, vor allem bei Kucherov und Vasilevskiy würde ich sagen, jetzt auch nicht unbedingt schwächer, sondern die sind einfach noch richtig, richtig gut.
Ja, Kucherov ist absolut weg, dass er hat ja jetzt nicht umsonst wieder den Scoring-Titel geholt. 121 Punkte, wieder fast 40 Tore gemacht, 84 Vorlagen. Und auf einmal kommt so ein Brandon Hagel, wo ja ein paar Leute dachten, naja, was spielt denn der denn von Nations? Der hat auch 90 Punkte gemacht.
Vor allem einer, der für die Playoffs auch extrem wichtig ist durch seine Spielweise. Ja, da weißt du, dass der dann, genau, dass der da immer nochmal draufpacken kann in den Playoffs.
Ja, dann haben sie noch Cirelli zurückgeholt, der das ja auch kann. Ne? Dann haben sie Jake Guentzel geholt, den nennen wir uns vorhin in der Saison. Gibt Stamkos ab und gibt's die Kohle Guentzel, gibt's deinen großen Kapitän, das Gesicht deines Vereins, den Fanliebling gibst du ab, was machst du da? Im Endeffekt muss man sagen, haben sie alles richtig gemacht. Also ich sage jetzt nicht, dass Stamkos eine schlechte Saison gehabt hätte, wäre er in Tampa geblieben, aber Jake Guentzel mit mehr als 40 Toren und einem Punkt pro Spiel, das war jetzt noch die allerschlechteste Verpflichtung. Ne?
Naja, und dann halt auch nochmal so ein Aspekt, dass einer dabei ist, neu, der eben noch nicht gewonnen hat, Jake Guentzel jetzt mit dieser Mannschaft. Klar, der hat einen Stanley Cup gewonnen mit den Pittsburgh Penguins, also er weiß, wie das geht, ja, aber trotzdem, der jetzt in diesem Umfeld eben da nichts gewonnen hat, also vielleicht nochmal neuen Impuls dann auch mit so einem Guentzel.
Und dann vergessen wir aber nicht den Wasilewski, ne? Wenn die ganzen Spieler sagen, das ist für uns der beste Torwart der Welt, dann ist der zumindest nicht der schlechteste, ne? Sagen wir mal so, weil ein bisschen Ahnung haben ja NHL-Spieler auch von ihrem Beruf. Also war jetzt auch wieder mit deutlich über 92. Ich fand, letztes Jahr sah er ja gerade in dieser Serie gegen Toronto, wo sie ausgeschieden sind, die Lightning. Da sah Wasilewski ja nicht gut aus. Aber dieses Jahr hat er nochmal wieder deutlich draufgepackt. Und es gibt natürlich auch wieder das Torwart-Duell der beiden Russen, Wasilewski gegen Bobrovsky, wo ich sagen würde, Wasilewski hätte aktuell die Nase vorn.
Bobrovsky hat in den letzten Jahren in den Playoffs gezeigt, dass es dann in dem Moment auch kein da sein kann. Also ja, aber aktuell von den Zahlen hat Wasilewski die Nase vorn. Stimmt ja. Ich habe noch kurz geschaut, Jack Guentzel war ja damals sogar 2017, als er den Stanley Cup gewonnen hat, Top-Torschütze in den Playoffs, ne, mit 13 Toren. Also auch einer, der dann in diesen Phasen der Saison einfach da ist.
Ja, haben wir noch was von den Sturm?
Ja, wir haben bei Nico Sturm noch, finde ich, eine interessante Aussage zum Thema Bulli-Spiel, also was er einfach einbringt. Ne? Das war ja immer die Frage, was ist das eigentlich für ein Spieler? Ja, Rollenspieler, logisch, Penalty-Killer, am Bulli-Punkt einfach einer der Besten der Liga. Und wir haben vorher schon gehört, Leon Dreisaitl immer an den Details noch falschen oder diese speziellen Situationen, die er gut kann, ne? mit einfach einer Qualität, diesen Schuss, den er hat. Und jetzt auch bei Nico Sturm ist das einfach so eine der großen Stärken und das nicht nur jetzt bei Florida, sondern einfach ligaweit, das Bulli-Spiel.
Ja, Bullis ist für mich so eine Sache, das sind viele Faktoren. Vorbereitung ist natürlich das eine, Training und so weiter. Ab und zu gibt es auch Phasen, wo man wirklich mal 4, 5 Spiele hintereinander das Gefühl hat, man kann keinen Bulli gewinnen und das ist irgendwo auch eine Selbstbewusstseinssache. Man hat auch wirklich einfach kein Glück, ein paar Spiele hintereinander dann ja, letztes Mal in New York, dass wirklich 2 Bullis hintereinander mir der Schläger sofort bricht und dann geht vielleicht einer vom Linesman von seinem Schlittschuh weg. Also das ist auf der einen Seite, glaube ich, eine Vorbereitungssache, auf der anderen Seite eine Selbstbewusstseinssache und ich glaube, dass jetzt am Punkt bin auch, wo ich einfach ein relativ großes Repertoire habe. Also die Spieler bereiten sich ja mittlerweile auch so gut auf Bullies und auf Gegner vor, dass ich jetzt nicht immer nur dasselbe machen kann, weil die Spieler sich einfach drauf einstellen. Also manche nehmen mehr den Tie-Up, dann gibt's die Leute, die auf ihre Vorhand gehen, die ihren Schlittschuh mehr benutzen. Es gibt mittlerweile so viel. Früher ist man einfach nur reingegangen ins Bulli und jeder hat einfach nur mit der Rückhand zurückgezogen. Mittlerweile machen alle Video, bereiten sich auf die Center vor. Ich glaube, es ist ein Teil meines Spiels. Ich versuche auch mittlerweile, also es gibt mir natürlich extrem viel Selbstbewusstsein, gerade so in einem Unterzahl so ein wichtiges Bulli oder so zu gewinnen, aber ich versuche jetzt auch nicht nur mein ganzes Spiel davon abhängig zu machen, weil es einfach auch mal, wie gesagt, Phasen gibt, wo man einfach das Glück auch nicht hat, mein Bullies sind dran, an denen nicht gewinnt. Aber grundsätzlich ist natürlich ein Kern meines Spiels. Es erlaubt einem, gerade natürlich, wie gesagt, ein Unterzahl extrem wichtig, aber grundsätzlich als Mannschaft erlaubt es einem, die ersten Sekunden im Spiel immer zu kontrollieren und einfach nicht der Scheibe hinterher zu rennen. Und es macht auch irgendwo Spaß. Also es ist halt immer dieses 1 gegen 1, dieser Wettbewerb ist halt immer sofort da. Ich habe auch als Center, das Gefühl, wenn ich mehr Bullies mache in so einem Spiel, dann fühle ich mich aktiver, dann fühle ich mich mehr im Spiel drin. Das ist einfach irgendwo dieser 1 gegen 1 Wettbewerb, ich gegen den anderen und einer von uns beiden kommt am Ende mit dem Puck raus. Und das ist einfach, glaube ich, für mich was, wo ich einfach Spaß dran gefunden habe auch und mich einfach ein bisschen spezialisiert habe drin.
Ja, und vor allen Dingen ist Nico Sturm meistens der mit dem Puck rauskommt. Also wenn man sich die Statistik anguckt und man nimmt jetzt mal die Spieler, die regelmäßig Bullies machen, jetzt nicht die mal 1 gemacht haben, das gewonnen haben, haben natürlich eine 100%-Quote, das kann man natürlich nicht zählen. Aber von denen, die so ein paar 100 Bullies in der Saison machen, ist Sturm immerhin auf Rang 6 mit fast 60% gewonnen. Und klar denkt man sich, ja gut, dann verliert er ja trotzdem auch 4 von 10, logisch, weil Bullies sind die Zahlen halt nicht so riesig auseinander. Aber konstant 6 von 10 Bullies gewinnen über das ganze Jahr, das geht auf jeden Fall schlechter. Und wie er sagt, also klar, man braucht nicht jedes einzelne Bulli irgendwie in der neutralen Zone irgendwie sehen, aber diese ganz wichtigen Dinge, gerade in Unterzahl oder vielleicht sogar bei 3 gegen 5, wo du denkst, boah, wenn die jetzt das Bulli verlieren, dann wären wir hier komplett eingeschnürt. Aber wenn du gewinnst das Bulli, bringst den Puck raus, das kann dir wirklich dann, da kann das Bulli, das gewonnene Bulli kann wirklich ein Gegentor verhindern. Ne? Und das ist bei Nico Sturm wirklich oft der Fall.
Das halt in so engen Spielen, wie sie es in den Playoffs oft gibt und in so einer engen Serie, die wir erwarten gegen die Tampa Bay Lightning, natürlich nochmal wichtiger. Nico Storm, Stanley Cup Kandidat im Osten, wie Leon Dreiseitel Stanley Cup Kandidat im Westen ist.
In unterschiedliche Rollen natürlich, aber okay. Also weiter im Osten. Washington gegen Montreal. Also das ist eine Serie, ich glaube, auf die hätte niemand gesetzt vor der Saison. Also vielleicht, dass die irgendwie sich in die Playoffs kämpfen. Aber dass ein Team davon ganz oben steht, hätte natürlich niemand gedacht, weil die natürlich beide eigentlich eher Kandidaten waren, um nochmal ein bisschen weiter unten in der Tabelle zu landen. Und dass Washington sogar auf Platz 2 steht oder in seiner Division auf Platz 1, ist natürlich wirklich Wahnsinn, weil eigentlich hat alle gedacht, komm, es geht irgendwie nur darum, Alex Ovechkin diesen Rekord zu besorgen und wie die Mannschaft spielt, ist unerheblich, aber irgendwie hat das eine das andere auch bedingt. Also Ovechkin hat ständig Tore geschossen und die Caps haben ständig Spiele gewonnen.
Ja, und jetzt gibt's halt den neuen Fokus. Jetzt ist das eine irgendwie abgehakt mit dem Rekord. Klar, Ovechkin sollte dann auch in den Playoffs weitertreffen, wenn es dann weit gehen soll für die Washington Capitals. Aber irgendwie ist jetzt ein komplett anderer Fokus. Dann hast du jetzt dir den zweiten Platz geholt insgesamt. Also wirklich eine richtig gute Saison gespielt aus Sicht der Capitals. Und jetzt, ja, hast du das eine Ziel auch erreicht mit dem Ovechkin-Rekord. Und jetzt, ja, völlig überraschend. Eigentlich dachten alle, also wir zumindest, das ist ein Team im Umbruch und das wird ein paar Jahre dauern, bis die wieder wirklich ernsthaft dann auch um die Titel spielen. Aber sie sind einfach das beste Team im Osten gewesen. Und ja, mal schauen, wie weit es geht in den Playoffs. Vor allem, sie sind ja auch nicht nur Ovechkin, ja, das muss man auch sagen.
Genau. Genau, war ja auch so ein Strom, ne? Also ist sogar Topscorer geworden. Ovechkin war gar nicht Topscorer, Strom war das. Und das lag jetzt nicht nur daran, dass er Ovechkin die ganzen Tore aufgelegt hat, er hat auch selber getroffen. Und vor allem hatten die auch wirklich mit Thompson einen starken Torhüter. Ne? Also gut, der ist jetzt verletzt, Charlie Lindgren wird erstmal spielen. Aber auch insgesamt war da wirklich Tiefe. Die haben 7 Spieler mit mindestens 20 Toren. Also das haben auch nicht so viele Teams.
Und auf der anderen Seite dachte ich auch, bei den Canadiens dauert das ein bisschen länger, bis die den Rebuild schaffen. Klar, die sind jetzt gerade so reingeschlüpft, ne? Also am letzten Spieltag auch. Trotzdem, jetzt sind sie drin in den Playoffs. Alle Mannschaften, Neuigkeit für dich, die alle 16, die wirklich auch in den Playoffs sind, haben eine Chance auf den Stanley Cup jetzt, ja?
Also, ehrlich? Ist
ja,
das so?
Ist tatsächlich so. Man muss halt einfach alle Serien gewinnen, ne?
Ja, da denkst du, Vogel, doch bestimmt an 2010, weil da war das ja schon mal so. Das war ja so die Zeit, wo Washington regelmäßig auch die ganze Liga gewonnen hat, also zumindest in der Hauptrunde. Und dann gab es ja 2010 diese legendäre Serie, wo sie dann gegen die Montreal Canadiens reinkommen, die halt bis dahin auch nicht wirklich eine tolle Saison hatten. Aber auf einmal verliert Washington als absoluter Top-Favorit auf den Titel. Die Serie gegen Montreal, jetzt ist es natürlich anders. Die Caps sind jetzt, obwohl sie eine starke Hauptrunde gespielt haben, weit davon entfernt, Top-Favorit zu sein. Aber sie sind in dieser Serie natürlich wieder der klare Favorit. Und wer weiß, ob es wieder andersrum läuft. Denn bei Montreal läuft ja auch zumindest stellenweise ist ganz gut, wenn wir so Nick Suzuki sehen, super starke Saison, Cole Caulfield, Lane Hudson, der wahrscheinlich Rookie des Jahres wird, überragend, dann jetzt der Hype um Demidov, also ich würde sagen, der Hype ist wahrscheinlich in keiner Stadt aktuell so groß wie in Montreal und das kann dich natürlich auch tragen durch so eine Serie.
Und dann ist echt die Frage, also Ovechkin hatten wir ja letztes Jahr in den Playoffs, da war dann nichts mehr, also wirklich im wahrsten Sinne, da war gar nichts mehr. Da bin ich jetzt sehr gespannt, jetzt auch mit dieser Saison, die er gespielt hat. 44 Tore, ich sag's nochmal, 44 Tore mit gebrochenem Bein zwischenzeitlich. Der Mann ist 39, also es ist wirklich, also unvorstellbar eigentlich. Und ja, die Frage, ob er dieses Mal in den Playoffs mehr liefert als in der vergangenen Saison, deutlich mehr liefert, weil wenn das nicht passiert, dann wird's, glaube ich, auch schwer für Washington.
Total, er hat natürlich jetzt noch bessere Mitspieler, ne? Weil letztes Jahr war es ja noch so mit der Bäckström-Verletzung und Kuznetsov war dann weg und so und da hatten sie auch richtig und Orlov wurde abgegeben und sowas. Dann sah es ja schon sehr nach Neuaufbau aus. Aber sie haben dann im Sommer nochmal investiert, nicht nur wegen Ovechkin, es ist ja auch die 50. Saison der Vereinsgeschichte, ne? Die wurde auch groß zelebriert und sowas. Da wollte man natürlich nicht auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Deswegen haben sie unter anderem so einen Strom geholt oder Mangiapane oder sowas. Und ja, es hat ja auch funktioniert bis dahin, ne? Aber ich glaube auch, dass Washington diese Serie überstehen kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Capitals so dominant sind wie in der Hauptrunde. Also für einen echten Meisterschaftskandidaten halte ich sie eigentlich nicht.
Vor allem, weil wir haben gerade über Tampa und Florida gesprochen und wenn wir uns die nächste Serie anschauen, Toronto-Ottawa, natürlich auch eine geile Serie. Ja? Also noch ein rein kanadisches Duell, Battle of Ontario in der ersten Runde der Playoffs im Osten und ja, auch Toronto ja so eine Mannschaft, wo man sich jetzt so fragt, wie lange ist das Fenster noch offen und wann geht das mal in Richtung Stanley Cup und wann gewinnen sie mal 2-3 Serien und ja, sind dann vielleicht wirklich ein ernsthafter Kandidat. Und ich würde tatsächlich mal sagen, so gut wie dieses Jahr waren die Chancen eigentlich noch nie in den letzten Jahren. Vor allem, wenn man sich anschaut, was sie defensiv zeigen und dass sie tatsächlich, das ist für mich so die Überraschung fast der Saison, wenn wir uns einzelne Spiele anschauen, mit Stolarz halt den besten Torwart haben, was die Fangquote betrifft in der kompletten Liga.
Ja, zumindest von denen, die mehr regelmäßig spielen. Also ja, das ist auch krass, weil es war ja auch ähnlich wie in Edmonton, war ja in Toronto immer die Diskussion, ja, wir haben diese Superstars da vorne, wir schießen so viele Tore, wir spielen so spektakulär, aber irgendwie reicht die Abwehr nicht, die Torhüter reichen nicht. Und auf einmal kommt jetzt Solas um die Ecke. Ganz ehrlich, hättest du mir vor der Saison gesagt, nenn mal 10 Namen von denen, die die beste Fangquote haben, der wäre da nicht aufgetaucht. Erst recht nicht auf Platz 1. Also das ist schon beeindruckend, auch mit Schmarner wieder den nächsten Schritt gemacht, wieder 100 Punkte. Also die Leafs sind wirklich schon sehr, sehr stark, sind ja auch das Team aktuell, was am meisten, was am häufigsten in Folge in die Playoffs gekommen ist. Allerdings muss man sagen, sie haben nur ein einziges Mal die zweite Runde überhaupt nur erreicht und die dritte erst recht nicht. Dieses Jahr, meinst du, ist mehr drin?
Es ist tatsächlich wie immer die Frage, wie auch dann die Spieler, wenn du Mana schon angesprochen hast, mit dem Druck umgehen. Ne? Weil natürlich einfach der Fokus riesengroß ist. Maple Leafs brauchen nicht jetzt immer wieder aufrollen, wie lange sie schon keinen Stanley Cup mehr gewonnen haben. Ja, aber allein schon, dass sie jetzt mit dieser Generation an Spielern halt wirklich auch nur eine Playoff-Runde gewonnen haben. Und dann immer, wenn sie rausgehen, dann natürlich so auf Spieler wie Mana einfach eingehauen wird. Ne? Also medial, ja, und auch von den Fans. Und ja, jetzt ist halt die nächste Saison, wo sie sich wieder beweisen müssen. Ich denke, ja, so von der Hauptrunde her, was von der Vorbereitung auf die Playoffs war es nochmal besser als in den vergangenen Jahren. Die Topspieler sind ja auch immer noch da. Nylander ist immer so, ja, der ist zweitbester Torschütze geworden hinter Leon Dreisaitl. Ja. Es ist, na klar, Austin Matthews zwischenzeitlich verletzt gewesen. Aber auch der muss natürlich jetzt was beweisen in den Playoffs. Aber dann haben sie halt eben zum Beispiel so einen Nylander, der, finde ich, dann auch selten genannt wird, wenn wir über die besten Spieler der Liga reden. Aber er war zweitbester Torschütze jetzt in der Regular Season. Und trotzdem, es sind halt jetzt Playoffs. Also nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja, aber ich finde, da ist auch Tiefe drin, ne? So ein Matthews, über den haben wir dieses Jahr wenig geredet, weil er natürlich auch zwischendurch mal verletzt war, ne? Und aber auch der hat wieder deutlich mehr Punkte als Spiele gemacht. Dann hast du John Tavares, der fast 40 Tore macht. Matthew Nice, also hätte ich auch nicht gedacht, dass der irgendwie 30 Tore schießt dieses Jahr. Das ist schon nicht so schlecht. Also die können wirklich, die sind jetzt nicht abhängig nur davon, ob Matthews da ist oder ob Mitch Marner in den Playoffs mal auftritt. Also da ist wirklich richtig Tiefe im Kader und halt vor allem der gute Torwart. Und andererseits, jetzt kommt natürlich diese Emotionalität da rein, weil es halt gegen Ottawa geht und die Senators kommen natürlich auch mit einer Euphorie, seit Jahren die Playoffs nicht erreicht, diese aktuelle Generation um Tkachuk, um Sanderson, um Stützle und so, hat das ja noch nie geschafft. Jetzt haben sie es geschafft und natürlich sind die Senators Außenseiter, aber zu verlieren ist auch nicht viel, oder?
Tim Stützle wollen wir auch hören, ja, über diese Saison, die jetzt mit einer Playoff-Serie, zumindest mal mit einer Playoff-Serie weitergeht. Also Stützle zu seiner Saison und auch zur Saison der Ottawa Senators.
Hauptziel war, mit der Mannschaft die Playoffs zu erreichen. Das haben wir geschafft und von daher würde ich sagen, sehr zufrieden. Ich glaube, bei meinem eigenen Spiel kann ich trotzdem immer noch weiter extrem viel arbeiten. Aber für mich Hauptziel war, mit der Mannschaft was zu erreichen und so wird es auch immer sein und von daher bin ich extrem zufrieden. Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, gut defensiv zu spielen. Ich denke, dass ich mich da um einiges verbessert habe und auch das Vertrauen vom Trainer bekommen. Und ja, ich glaube, dass wir immer noch einen Schritt nach oben haben.
Ja, mal schauen, wie dieser Schritt nach oben aussieht jetzt in den Playoffs. Meine Erwartung für diese Serie ist, na, der Ottawa hat es jetzt einmal geschafft. Klar können die irgendwie, wenn sie dann mal eins gewinnen, ja, vielleicht von den ersten beiden eins gewinnen, könnte ich mir vorstellen, dass die Maple Leafs so ein bisschen nervös werden. Wir dürfen diesen Derby-Charakter dieser Serie auch nicht unterschätzen. Aber trotzdem, ich glaube, ich war jetzt mal der Schritt von Ottawa in die Playoffs rein. Und ich glaube, diese Mannschaft wird schon auch merken, dass das halt dann jetzt nochmal was anderes ist. Also klar kannst du immer darüber reden, dass die Playoffs anders sind, aber du musst es, glaube ich, dann auch erstmal spüren.
Ja, und Herr Solas hat ja nicht umsonst von einem Blutbad gesprochen, als er darauf angesprochen wurde, was er für die Serie erwartet. Also Stützle selber, muss man ja sagen, hat wieder stark gepunktet, hatte dann aber wirklich so eine Phase, jetzt auch bis Mitte April, die echt nicht gut war. Ne? Da hat er ziemlich durchgehangen, hat er dieses Gespräch da mit seinem Trainer geführt, was denn hier ist, hat der Trainer im Kanzler gesagt, ich erwarte mehr von dir, aber jetzt pünktlich zu den letzten Spielen war er wieder da. In den letzten 3 Spielen hat er immerhin 7 Punkte gemacht, 3 Tore, 4 Vorlagen. Also der hat jetzt auch nochmal aufgedreht, so zum Ende der Hauptrunde.
Und es sind tatsächlich für Tim Stützle jetzt die ersten Playoffs als Profi. Wir haben es schon mal thematisiert, ne? Also in dieser einen Saison, als er bei Mannheim Rookie des Jahres geworden ist in der DL, das war halt die Saison 2019-20, da gab es keine Playoffs, also da hätte er die natürlich gleich gespielt in seiner ersten Profisaison. Und seit er jetzt in Ottawa ist, eben auch zum ersten Mal dabei in den Playoffs. Tim Stützle.
Ich glaube, dass Playoffs nochmal ein ganz anderes Spiel sein wird. Ich meine, wir haben viele in der Mannschaft, die schon öfter in den Playoffs waren, die auch Stanley Cups gewonnen haben. Und ich bin darauf vorbereitet, dass es ein Grind wird. Wir spielen jeden zweiten Tag, fliegen durch die Gegend und ich bin vorbereitet darauf. Und ich glaube, dass das Spiel einfach alles nochmal physischer wird. Und ich meine, jede Mannschaft in der Liga, die jetzt auch in den Playoffs sind, wird eine sehr gute Mannschaft sein, egal gegen wen wir spielen. Und von daher müssen wir auf alles vorbereitet sein.
Ich bin natürlich gespannt, ob die auch ihre Emotionen so im Zaum haben, gerade der Kollege Tkachuk. Ach, übrigens haben wir eben Florida vergessen, ne? Also der andere Tkachuk, Matthew, der ist dann doch wieder fit, ne? Das ist ja das, was ich eben meinte mit den 150 Millionen, die das wahrscheinlich kosten wird, das Team. Aber auch Brady ist ja durchaus für ein paar Emotionen bekannt, ne? Stichwort Four Nations. Und gerade, wenn man wie innerhalb von wenigen Tagen diverse Male gegen ein Team aus der Nachbarschaft spielt, so wie das jetzt bei den Senators gegen die Maple Leafs so sein wird, wird der bestimmt durchdrehen. Die Frage ist, ob der dann nicht ein bisschen zu viel macht.
Ja, das ist die Frage, ob er sich selber in Schach hält oder ob er es dann, also ich meine, Matthew Tkachuk hat es ja auch schon gezeigt, dass er sowohl eben diesen Teil des Spiels beherrscht, als auch dann, ja, Tore schießen und punkten, was du natürlich auch brauchst in der Serie. Also nur mit Checks und irgendwie rumpöbeln wird es nichts werden gegen die Maple Leafs.
Wenn wir noch vergessen haben, oder was heißt vergessen, aber wir nicht gesprochen haben, ist Linus Ullmark, weil nicht nur Toronto hat den übertragenen Torwart, sondern dass die Senators dieses Jahr in die Playoffs gekommen sind, liegt natürlich auch daran, dass sie in der Torhüterposition sich deutlich verstärkt haben, haben ja Ullmark vor der Saison aus Boston geholt und der hat, glaube ich, die Erwartungen voll erfüllt, ne? Deutlich über 91% eine Fangquote und ist einer der entscheidenden Männer gewesen, warum es endlich mal wieder Playoffs in Ottawa gibt.
Ja, und Jack Sanderson auch mit einer sehr, sehr guten Entwicklung. Ne? Ja, 57 Punkte jetzt in 80 Spielen gemacht, war auch für die USA dabei bei den Four Nations. Als auch noch ja junger Spieler mit seinen 22 Jahren, hoher Draftpick 2020 an 5 gezogen von den Ottawa Senators. Heißt er immer, bei Verteidigern dauert es ein bisschen länger, aber mit 22 ist er noch sehr, sehr jung. Sehr gute Saison von ihm.
Ja, okay. Gucken wir auf die letzte Serie. Carolina gegen New Jersey. Auch irgendwie komisch. Wenn wir überlegen, Carolina in den letzten Jahren immer als Meisterschaftskandidat genannt worden. Auch in den Playoffs relativ weit gekommen. Gern mal ein Halbfinale, Conference-Finale erreicht. New Jersey wiederum. Erinnern wir uns mal vor der vergangenen Saison, wo es dann auf einmal hieß, ja, die sind ein Kandidat, die werden es machen. Und dann sind die ja so sang- und klanglos raus. Und jetzt sind sie wieder dabei, aber auch nicht so richtig souverän. Also irgendwie ist das eine komische Saison von beiden. Rein vom Papier her könnte man sagen, ja, die können was reißen, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn egal, wer durch die Serie durchkommt, in der nächsten Runde dann schon ausscheidet.
Ja, wobei ich jetzt hier wieder denke, Carolina hattest du dann immer auf dem Zettel die letzten Jahre und dieses Jahr irgendwie nicht so, gerade jetzt auch mit der Rantanen-Geschichte, das fand ich eigentlich ein super Trade, aber hat nicht geklappt und der ist dann gleich weitergezogen in Richtung Dallas, also da hat Carolina da, was aktuelle Spieler auf dem Eis anbetrifft, natürlich einfach Netschers verloren, ne, durch diesen Trade. Ja. Andererseits, wenn man sich die Statistiken anschaut bei Carolina, bestes Unterzahl, bestes Corsi-Team bei 5 gegen 5, meiste Expected Goals bei 5 gegen 5. Ja, die Frage ist dann, wer macht die Tore dann auch, die expected sind? Das war immer Thema die letzten Jahre bei Carolina. Sie haben es versucht mit Gintl zu lösen, sie haben es versucht mit Rantanen zu lösen. Die sind beide nicht mehr da. Aber dennoch, irgendwie so, das ist eher so ein Bauchgefühl. Ja? Jetzt haben wir über die Hurricanes immer gesprochen, die letzten Jahre als Titelkandidat. Die sind immer vorzeitig raus. Vielleicht dann dieses Jahr. Ich sehe auch Carolina in der Serie vorne, ehrlich gesagt. Vor allem, weil halt bei New Jersey mit Jack Hughes somit der wichtigste Spieler fehlt.
Ja, das ist natürlich ganz wichtig, weil einerseits kann man natürlich schon sagen, also die haben mit die besten Special Teams der Liga, das zweitbeste Unterzahlspiel, das drittbeste Überzahlspiel, aber wenn da so ein Jack Hughes ausfällt, ist natürlich auch bitter und auch so ein Hamilton ist fraglich, also verletzungstechnisch kommt diese Playoff-Zeit wirklich zum schlechten Zeitpunkt für New Jersey. Aber eigentlich ist es trotzdem natürlich kein schlechtes Team. Also ich weiß nicht ganz, was ich von denen halten soll, ehrlich gesagt. Das ist also immer so ein Jesper Bratt, der 88 Punkte macht, wo du auch denkst, okay, hätte ich jetzt nicht zwingend erwartet, ehrlich gesagt, dass der so durchdreht und irgendwie der beste Scorer wird, der Devils. Aber ja, andererseits, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin nicht so einen Kopf dran an diese Mannschaft. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll.
Ja, bei mir auch schwierig. Ja, ich würde tatsächlich auch sagen, dass es vier Mannschaften eigentlich gibt, die ich jetzt da in den Playoffs im Osten stärker einschätze, mit Tampa, Florida, Toronto und Washington. Und ja, dann da sich dann doch irgendwie durchzusetzen, wird dann mega schwierig. Aber trotzdem, dieses Jahr die Erwartung nicht so groß. Ist ja oft so, dass man denkt, okay, jetzt irgendwie Fokus auf andere Teams legt und dann doch diese Mannschaft, die jetzt einfach die letzten Jahre konsequent mit da war, dann durchzieht. Aber auch so, also wie viele Spieler haben über 50 Punkte gemacht bei Carolina? 2? Ja, sie haben jetzt auch nicht so in der Offensive nicht,
wenig, genau. Ne? Ja, das ist ganz
50 Punkte, wir reden über 50 Punkte. Ja. Gibt andere Spieler, die haben über 100 gemacht in den Playoffs.
Ja, ich bin auch aufs Torhüter-Duell gespannt, weil Jake Allen hat wirklich eine starke Saison gespielt, also ist 18,4 Goals Save Above Expected, also das muss er auch erstmal zeigen, ne? Andererseits war Markstrom natürlich irgendwie auch als 1 eingeplant. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt, wer da spielen wird.
Das also alle 16 Teams, die mit dabei sind in den Stanley Cup Playoffs und alle haben eine Chance auf den Pott. Natürlich, ja, mit Nico Sturm einer dabei, der den schon gewonnen hat mit einer anderen Mannschaft. Aber er hat den Stanley Cup schon gewonnen. Mit Leon Dreiseitel einer dabei, der den Trophäe schon gewonnen hat mit der Rocket League, aber dem der Stanley Cup noch fehlt. Mit Tim Stützle einer dabei, der zum ersten Mal Playoffs spielt in der NHL. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und wir verfolgen natürlich diese NHL Playoffs vor allem dann in den 10 Minuten Eishockey, also in unserem täglichen, wochentäglichen Podcast, den ihr hören könnt, immer zur Mittagspause, wenn ihr dabei seid bei steady.de/bisselhockey für 3 €. Das ist wirklich ein super Deal. Ich habe kürzlich tatsächlich nochmal die Frage bekommen, was ist das, der Preis für eine Woche oder für einen Tag? Nein, es ist tatsächlich der Preis für einen Monat Podcast, nämlich 10 Minuten pro Woche oder deutlich mehr mit den Tops und Flops, also sagen wir mal so eine Stunde ungefähr pro Woche Podcast und dann einmal in der Woche die Best of 7, wirklich einen langen Text mit schönen Geschichten aus dem Eishockey und dazu noch die 3 Gedanken zu den Playoffs aktuell, also auch wirklich dann tagesaktuelle Sachen zu den Geschehnissen im Eishockey. Ich weiß nicht, was man mehr will, wenn man sich für Eishockey interessiert.
Dann will man, glaube ich, noch die WM verfolgen und da können wir nochmal auf den Anfang verweisen. Ist das ein billiger Übergang, oder? Egal. Also, wie gesagt, denkt dran, ihr könnt uns nicht nur über das Tägliche unterstützen, ihr könnt auch bei Start Next uns beim WM-Podcast unterstützen und da freuen wir uns natürlich drauf und melden uns dann natürlich wieder. Aber vorher haben wir hier noch einiges zu besprechen. Ne? Es gab ja auch gestern mal so ein Finale in der deutschen Eishockey-Liga, so ein erstes, ne, und sowas. Ne? Die Eisbären haben gewonnen, es geht in der 2. Liga los, Ravensburg hat gewonnen, in der 3. Liga hat Hannover das erste Spiel gewonnen. Also, wir gucken da auf sehr viele verschiedene Sachen. Auch in Europa ist wieder eine Menge passiert. Tschechien, Schweiz, Finnland, Schweden, überall geht's ab. Das könnt ihr unter anderem auch in unserem Best of 7 lesen, die trotz des heutigen Feiertags morgen erscheinen werden und ab nächster Woche dann natürlich wieder in den ganzen Podcasts. Also vielen Dank für die Unterstützung und bleibt uns treu.
Genau, und wir weisen einfach jedes Mal wieder darauf hin, weil es unser Weg ist, zu sagen, okay, alle, die das hören, die das gut finden, die können das auch supporten und dann haben wir
auch die Scheiße finden. Wenn ihr uns Scheiße findet, könnt ihr auch unterstützen. Haben wir überhaupt kein Problem mit.
Genau, sagt einfach, ich zahle euch 3 €, gehört auch damit und dann ist die Frage, ob wir das dann umsetzen. Ja. Nee, aber grundsätzlich ist es halt einfach in dem Fall bei diesem Projekt unser Weg, das über Supporterinnen und Supporter zu machen, keine Werbung zu spielen, auch uns nicht irgendwie beeinflussen zu lassen, sondern einfach über das zu sprechen, über das wir sprechen wollen und auch kritisch über Eishockey zu sprechen. Wenn euch das gefällt. Wie gesagt, steady.de/bisselhockey unterstützt das, damit das noch weiter wächst. Wir sind aktuell echt sehr motiviert, weil eben die Bisselhockey-Fankurve immer größer wird und ja, das kann immer noch mehr und noch mehr und noch mehr werden. Dank
und was euch. Ihr auch mal machen könnt, ist, ihr könnt es mal wieder bewerten, sei es bei Spotify, sei es bei Apple Podcasts und so immer, weil wenn da mehr positive Bewertungen rauskommen, dann das läuft vom Algorithmus her so, dann wird man noch ein bisschen umgepusht, dann lernen das auch noch mehr Leute kennen. Also da würdet ihr uns auch mit helfen, fernab davon, ob ihr uns finanziell unterstützt, aber allein das bringt uns schon was, wenn ihr unsere Folgen teilt, wenn ihr darauf aufmerksam macht, wenn ihr es Leuten erzählt oder wenn ihr halt einfach mal eine positive Bewertung ablasst. Das freut uns auch immer.
Genau. Und jetzt NHL Playoffs vor der Tür. Geht's raus!
Schaut's euch okay.
So schaut's aus, Freunde.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen. Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.